Guten Tag, hier spricht Ihr Chorus Call Operator für die heutige Konferenz. Willkommen bei der Valora Halbjahresergebnisse 2011 Telefonkonferenz. Die Konferenz darf nicht für Publikation oder Aussendung aufgezeichnet werden. Ich gebe jetzt das Wort weiter an das Valora Management. Bitte, meine Herren.
Ja, wunderschönen Tag. Hier spricht Thomas Heumöller. Ich begrüße Sie am Apparat und hier im Raum Rolando Benedikt, Chairman, und Lorenzo Trezzini, CFO. Wir werden Sie jetzt durchführen durch die Ergebnisse von Valora im ersten Halbjahr. Die Unterlagen haben Sie sicherlich im Vorfeld schon sehen können. Wir gehen trotzdem mit Ihnen Seite für Seite einmal durch. Ich werde mit Ihnen einmal die Entwicklung des ersten Halbjahres im Überblick zeigen. Dann wird Lorenzo das Thema Erfolgsrechnung und Bilanz vorstellen. Und ich werde Ihnen zum Abschluss dann einmal noch den Stand unserer Wachstumsstrategie Valora for Growth und einen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2011 bzw. den Ausblick auf das Jahr 2012 geben. Lassen Sie uns beginnen auf Seite 3 mit der Übersicht des ersten Halbjahres. Wir sind mit dem ersten Halbjahr sehr zufrieden. Wir haben ein sehr erfreuliches EBIT von 33,4 Millionen Franken erwirtschaftet. Was besonders erfreulich war, war die Entwicklung im Bereich Retail. Obwohl viele Zeichen auf Sturm standen, insbesondere auch was den Schweizer Detailhandel angeht, haben wir ein schönes Like-for-Like-Wachstum in allen unseren drei Ländern, also Schweiz, Deutschland und Luxemburg, erreicht. Dagegen sind gelaufen, das haben Sie sicherlich auch im Vorfeld mitbekommen, natürlich einmal der Pressemarkt, der uns sicherlich nicht geholfen hat in diesem Jahr, und zum Zweiten die Währungsschwankungen der Franken ist so stark wie nie. Und auch das haben wir natürlich bei unserem Anteil von 40% vom Auslandsgeschäft gemerkt. Das ganze Thema Valora for Growth, also unsere Wachstumsstrategie, läuft wie von uns im November vorgestellt und geplant. Wir haben am Ende ein Außenumsatzwachstum von über 9% erreicht im ersten Halbjahr. Dazu beigetragen haben die Akquisitionen. Sie wissen, dass die Wachstumsstrategie von Valora for Growth ist vor allem eine Akquisitionsstrategie. Wir haben die Akquisitionen aus dem letzten Jahr, Tabacon und EMH, gut verdaut. Wir haben in diesem Jahr zwei Akquisitionen bisher schon machen können. Eine kleine im Frühjahr, Salty Snacks, und eine größere jetzt im Sommer, Scandinavian Cosmetics. Also wir sind mit unseren Zielen und der Vorgehensweise sehr im Lot. Nach vorne raus gesehen glauben wir, dass wir unser kommuniziertes Ziel, nämlich mindestens das Vorjahr zu erreichen oder zu übertreffen, erreichen werden in diesem Jahr. Wir werden auch im nächsten Jahr unsere 3-3,5% EBIT-Rendite, die wir für die Strategie vorgesehen haben, erreichen. Also von daher ändern wir an unseren Erwartungen, Ergebniserwartungen für die nächsten Jahre nichts. Gehen wir einmal auf die Übersicht der Kennzahlen auf Seite 4. Wir haben Ihnen ja gesagt, dass wir in Zukunft zunehmend den Außenumsatz in unsere Kommunikation einbeziehen werden, weil wir in unserer Retail-Strategie zunehmend auf Franchise setzen werden und daher die Außenumsätze der Franchiser logischerweise mit in unsere Umsatzberichte nehmen müssen, weil im Nettoerlös, der kommuniziert wird, nach IFRS diese Umsätze nicht enthalten sind. Wenn man den Außenumsatz nimmt, dann ist der um 1,6% gestiegen. Wenn man ihn bereinigt, und bereinigt heißt bereinigen um einmal natürlich die Panini-Effekte und zum anderen um die Währungseffekte, dann ist er um 9,3% gestiegen. Wir haben hier, das sei an dieser Stelle gesagt, unsere alte Bereinigungslogik geändert mit Valora for Growth. Wir haben ja sonst immer Akquisitionen noch separat rausgerechnet. Das werden wir nicht mehr machen. Das liegt zum einen daran, dass wir natürlich jetzt ständig kleine Akquisitionen durchführen im Laufe des Jahres, also ein Comparable relativ schwierig ist. Zum Zweiten, weil wir natürlich auch gesagt haben, dass genau die Strategie darin besteht, mit kleinen Add-on-Akquisitionen zusätzliches Wachstum und zusätzliche Ergebnisse zu erwirtschaften. Der Nettoerlös ist nach IFRS ist zurückgegangen um 2,4%. Wenn man auch den bereinigt um Sammelbilder und die Währungseffekte, dann ist auch der Nettoerlös gestiegen um fast 5%. Das EBIT ist um 6% zurückgegangen auf 33,4%. Dort liegen natürlich im Vorjahr alleine 6 Millionen Panini-Sammelbilder, die in diesem Jahr weggefallen sind. Und dazu kommen natürlich auch noch die Währungsverluste. Eliminiert man diese beiden Effekte, ist das EBIT um 24% auf 36,5 Millionen gewachsen. Die EBIT-Marge, die reportete EBIT-Marge ist mit 2,4% in etwa gleich geblieben, obwohl wir, wie gesagt, die beiden negativen Effekte hier inkludiert haben. Der Reingewinn ist leicht gewachsen von 26,0 auf 26,3. Gehen wir auf der Seite 5 auf die Außenumsätze, auf die Umsätze, dann sehen Sie, was gerade schon gesagt worden ist, der Nettoerlös ist zwar rückläufig, aber das ist, der beinhaltet zum einen eben nicht die Franchise-Umsätze und zum anderen ist er natürlich getrieben, auch negativ getrieben durch die Währungseffekte. Wenn man beides eliminiert, dann sieht man, dass der Außenumsatz um 9,3 von 1,4 auf 1,54 Milliarden gewachsen ist. Aus welchen Divisionen kommt dieses Umsatzwachstum? Das Umsatzwachstum kommt insbesondere aus Retail. Nettoerlös ist bereinigt um 5% und der Außenumsatz um 13% gewachsen. Hier spielt natürlich die Integration von Tabakon eine große Rolle. Bei Services ist der Umsatz zurückgegangen um 16%. Das sieht im ersten Blick sehr erschreckend aus, aber auch hier muss man berücksichtigen, dass über die Hälfte dieses Effektes oder eigentlich zwei Drittel dieses Effektes darauf zurückzuführen sind, dass wir in der Service-Sparte dieses Jahr keine Sammler haben und natürlich in Österreich und Luxemburg auch negative Euro-Effekte hatten. Wenn man beide eliminiert, hat man immer noch ein negatives bereinigtes Entwicklung von 5,6%, die sehr viel zu tun hat mit dem rückläufigen Pressemarkt. Darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Das Trade-Geschäft ist um 4% gewachsen. Wenn man es bereinigt um die Währungseffekte, die natürlich insbesondere in Skandinavien eine Rolle gespielt haben, dann ist der Trade-Umsatz um 12% gewachsen. Gehen wir kurz auf die gute Entwicklung bei Retail zurück. Auf der Seite 6 sehen Sie unsere Like-for-Like-Entwicklungen. Like-for-Like in Landeswährung bereinigt um die Sammelbilder. Dann sehen Sie, dass die Schweiz um 2,8% gewachsen ist, wenn man die Sammelbilder quasi inkludiert und sagt, na gut, das war ein Umsatz im Vorjahr, dann sind es immer noch ein Like-for-Like von 1,5% bei der Schweiz. In Deutschland sind wir um 2,9% gewachsen, in Luxemburg um 3,6%. Das heißt, wir haben ein positives Like-for-Like-Wachstum in allen Länderunits. Das ist, wie gesagt, insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass wir insbesondere im Schweizer Detailhandel eigentlich eher rückläufige Zahlen zurzeit zu vermelden haben. Ein weiterer Punkt vielleicht in dem Punkt Retail auf der Seite 7, wenn Sie sich einmal anschauen, wie sich der Kiosk entwickelt hat. Der Kiosk, der ja von vielen als ein eher kritisches Format gesehen ist. Sie sehen hier, wir sind im ersten Halbjahr um 1,5% oder 1,4% gewachsen, ohne das Thema Panini. Und Sie sehen, dass wir eigentlich Wachstum haben, vor allem bei Food um 5%. Sie sehen ein Wachstum bei Tabak, das ist nicht nur eine Steuererhöhung, das ist auch ein Preiserhöhungsthema und auch bei Dienstleistungen. Und wir damit den rückläufigen Effekt bei Presse und Büchern von 7% kompensieren konnten, sogar überkompensieren konnten. Das ist die gute Nachricht. Der Anteil der Presse in den Kiosk sinkt und ist abnehmend. Und von daher sehen Sie, dass wir hier jetzt uns auf neue Standbeine stellen und auch stellen müssen. Schon bei dem Thema Presse und rückläufiger Pressemarkt sind, gehen wir bitte einmal auf Seite 8 und Sie werden sehen, dass das, was wir bei uns sehen zurzeit, durchaus dem entspricht, was man im europäischen Umfeld sieht. Die Schweiz ist rückläufig im ersten Halbjahr gewesen von 7%, übrigens auch schon im vierten Quartal 2010. Österreich ist rückläufig gewesen um 6%. Luxemburg ist mit minus 2% quasi noch die Einäugige unter den Blinden, wobei das hat sehr viel damit zu tun, dass wir im Vorjahr einige interne Themen hatten. Also das ist ein eher geschönter Wert. Wenn man Deutschland und Frankreich sich anschaut, dann sieht man, dass diese 5% ein eher durchgängiger Ritt sind. Das ist eine Umsatzentwicklung. Mengenmäßig sieht das alles natürlich noch viel schlimmer aus. Das ist der Saldoeffekt aus Preiserhöhungen und noch deutlicheren Absatzrückgängen. Also wir sind hier in einem guten Umfeld. Hintergrund ist natürlich gewesen, dass das Thema Presse in Summe getrieben wird durch neue Nutzungsmedien. Das hat zu tun mit den neuen Medien. Das hat was auch damit zu tun, dass die Freizeitbeschäftigung der Menschen mit Facebook eine andere geworden ist. Da sehen wir eigentlich in allen Ländern der Schweiz, dem Land mit der höchsten iPad-Dichte in Europa, scheint dieser Effekt am stärksten ausgeprägt zu sein, wenn man sich die Zahlen anschaut. Auch nach vorne raus gehen wir davon aus, dass die historische Entwicklung von 3% sich auf 5% in diesem Jahr beschleunigt. Wir sehen auch im Juli, August keine Veränderung an dieser Tendenz. Also wir gehen im Augenblick davon aus, dass wir ein rückläufiges, mindestens ein 5% rückläufiger Pressemarkt zumindest mal auf kurze Zeit haben werden. Ja, gehen wir auf das Thema EBIT. Auf der Seite 9 sehen Sie, wie sich das EBIT entwickelt hat. Vorhin schon gesagt, wir sind zurückgegangen von knapp 36 auf 33 Millionen. Wenn man berücksichtigt, dass im letzten Jahr 6,3 Millionen EBIT-Effekt aus den Sammelbildern kam, ist quasi die Absprungbasis 29,4. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass wir noch einen Währungseinfluss hatten, einen negativen Währungseinfluss hatten durch den starken Franken von 3 Millionen und im ersten Halbjahr war der Effekt ja noch nicht ganz so groß wie jetzt im zweiten Halbjahr, dann sehen Sie, dass wir netto eine Verbesserung hatten von 7 Millionen. Das heißt, alles, was wir an Maßnahmen hatten, sei es operative Verbesserungen, Akquisitionen und trotz rückläufigen Pressemarkt haben wir es geschafft, 7 Millionen zu wachsen im Ergebnis und wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Wenn man das Ergebnis runterbricht auf die drei Divisionen, dann sehen Sie, was sich im Umsatz schon angedeutet hat auf Seite 10. Der Retail-Bereich ist umsatzmäßig gewachsen, aber ist auch ergebnismäßig gewachsen von 1,8% im Vorjahr auf 2,4% in diesem Jahr. Der Services-Bereich ist nicht nur umsatzmäßig eingebrochen, sondern er ist natürlich auch ergebnismäßig eingebrochen von 5,3% auf 3,2%. Wobei man sagen muss, dass die 5,3% im letzten Jahr natürlich gepusht worden sind durch das Thema Panini-Sammelbilder in Österreich. Wenn Sie die beiden Effekte Währungen und Panini, wenn Sie das Thema Währungen Panini rausrechnen, dann müssen Sie in der Größenordnung 6 Millionen abziehen, sodass dann noch 10 Millionen etwa, noch weitere 2, 3 Millionen übrig bleiben, eher 3 bis 4 Millionen übrig bleiben als Nettoeffekt aus dem rückläufigen Markt in diesem Jahr. Das Tradegeschäft ist auch dank der Akquisition von 5 auf 7 Millionen gestiegen im Ergebnis, das heißt von 1,5% auf 1,9%. Wir nähern uns wieder den 2-3%, die wir haben wollen als Zielmarge im Trade-Bereich, sodass wir ein Stück weg auch durch die Akquisition aus dem Tal der Tränen des letzten Jahres Stück für Stück rauskommen. Ja, wenn Sie mal das EBIT der letzten Jahre sich anschauen auf Seite 11 als eine Summary, dann sehen Sie, dass wir zwischen 2007, also dem Jahr bevor unser Turnaround-Programm begonnen hat, bis zum Jahr 2011 von 12 Millionen Stück für Stück auf 33 Millionen gewachsen sind. Das heißt, wir haben eine jährliche Wachstumsrate von 29% in der Bottomline gehabt. Wenn man da noch berücksichtigt, dass fast 7 Millionen Franken dieser Betrag höher wäre, wenn wir es zu Wechselkursen von 2007 hätten, also dass wir jetzt nicht bei 33, sondern bei eher 40 Millionen wären, dann hätten wir sogar ein jährliches Wachstum gehabt des Ergebnisses von 35%. Also von daher glaube ich, kann man sagen, dass wir in den letzten Jahren sehr systematisch unsere Profitabilität im Unternehmen weiter steigern konnten und wir sind zuversichtlich, dass uns das nach vorne raus auch weiter gelingen wird. Ja, soweit der Überblick und ich würde jetzt gerne geben an Lorenzo, der Sie durchführt durch die einzelnen Ergebnisse des Konzerns und der Sparten.
Thomas, besten Dank. Die Valora-Gruppe, wie wir bereits gehört haben, erwirtschaftet im ersten Halbjahr einen Außenumsatz von 1,47 Milliarden. Dieser liegt 1,6% über Vorjahr. Bereinigt um Sonderfaktoren in dieser Diktion WM-Sammelbilder und negative Währungseffekte realisierte die Valora eine Steigerung im Außenumsatz von sogar 9,3%. Die publizierten Litterlinge liegen dagegen mit 1,4 Milliarden bedingt durch die beiden Sondereffekte um 2,4% unter Vorjahr. Bereinigt man sie jedoch mit den Sonderfaktoren, so erwirtschaftete der Konzern ein Plus von 4,8%. Sowohl die Division Retail wie auch die Division Trade konnten die bereinigten Nettoerlöse gegenüber dem Vorjahr steigen, während die Division Service unter dem stark rückläufigen Pressemarkt gelitten hat. Die Bruttogewinnmarge beträgt 30,7%. Das ist ein Plus von 0,4% über Vorjahr, was sehr erfreulich ist. Diese Entwicklung ist hauptsächlich der Division Trade zuzuschreiben. welche seit Ende 2010 die hochmargige Produktekategorie Cosmetics neu vertreibt. Im Verhältnis zu den Nettoerlösen sind die Betriebskosten leicht gestiegen, was einerseits auf die rückläufige Umsätze der Division Service zurückzuführen ist, aber andererseits auch auf die Kostenstruktur der im letzten Jahr akquirierten Gesellschaft. Insgesamt beläuft sich das Betriebsergebnis des Konzerns auf 33,4 Millionen gegenüber den 35,7 Millionen im Vorjahr. Bereinigt man diesen Ergebnis jedoch um die GM-Sammelbilder und die negative Wechselkurseffekte, so resultiert ein Plus im EBIT von 24% gegenüber der Vorperiode. Gleichzeitig verbesserte sich auch die bereinigte EBIT-Marge von 2,1 auf 2,5%. Lassen Sie mich nun auf Retail hereingehen. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 0,7% auf 797 Millionen. Bereinigt man diesen Resultat um die Sonderfaktoren, so erreichte die Division Retail ein Wachstum von 5%. Die Steigerungen, wie wir bereits gehört haben, sind zum einen auf die Produktgruppe Food und Tabak zurückzuführen, wobei Tabak um 8,3% und Food um 5,9% zulegen konnte. Die Warengruppe Presse und die Warengruppe Bücher liegen infolge des starken Einbruchs im Pressemarkt deutlich unter Vorjahr. Erfreulich ist, dass alle Ländergesellschaften die bereinigten Erlöse steigen könnten. Einzig eine Business Unit, nämlich Café Spettacolo, liegt bedingt durch Schließungen unter Vorjahr. In Summe konnte Valora Retail im ersten Halbjahr eine markante Steigerung des Betriebsergebnisses erreichen, und zwar um 31,4% auf 19,2 Millionen. Bereinigt man diesen Ergebnis um die WM-Sammelbilder und die negative Wechselkurseffekte, so erzielte die Division eine Verbesserung von sogar 64,5%. Und gleichzeitig konnte auch natürlich die EBIT-Marge erhöht werden, und zwar um 0,9%. Wenn wir auf Service übergehen, so sieht man, dass Service im ersten Halbjahr einen Umsatz von 310 Millionen gegenüber rund 370 Millionen aus dem Vorjahr erreichte. Berücksichtigt man die fehlende Erlöse der WM-Sammelbilder in der Höhe von rund 29 Millionen, so beträgt der Umsatzrückgang in lokaler Währung 5,6%. Diese Abweichung ist auf das rückläufige Pressegeschäft zurückzuführen, und dabei sagen muss ich, dass alle drei Ländergesellschaften diesen Eindruck zu spüren bekommen haben. Infolge der negativen Umsatzentwicklung liegt der Bruttogewinn der Division Services mit 63 Millionen und 15 Millionen unter Vorjahr. Jedoch konnte im Bereich der Betriebskosten eine markante Verbesserung erreicht werden, und zwar um 5,4 Millionen. Dies ist nicht zuletzt dank der Restrukturierung in Luxemburg, welche erhebliche Kosteneinsparungen im Personalbereich ermöglicht hat. Gesamthaft weist die Division Services einen Betriebsergebnis von 10 Millionen. Valora Trade steigerte im ersten Semester 2011 die publizierte Nettoerlöse um 14 Millionen auf 363 Millionen Schweizer Franken. In lokaler Währung gemessen beträgt dies ein Wachstum von 12,1%. Positiv beeinflusst wurden die Nettoerlöse insbesondere durch die Übernahme von IMH in Norwegen Ende 2010 sowie Swissnext in Deutschland im Frühjahr. Dank der positiven Absatzentwicklung und auch gestiegenen Margen konnte der Bruttogewinn währungsbedingt um rund 16 Millionen gesteigert werden. Die Betriebskosten erhöhten sich aufgrund beider Akquisitionen, also IMH und Swissnext, um den Aufbau sowie auch um den Ausbau der skandinavischen Plattform um rund 7 Millionen, wie erwartet. Insgesamt steigerte Valora Trade das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Millionen auf 7 Millionen, und die EBIT-Marge konnte ebenfalls um 0,5% erhöht werden. Lassen Sie mich nun auf den Reingewinn übergehen. Der Konzern weist gegenüber dem ersten Halbjahr einen um 2,2 Millionen besseren Finanzerfolg aus. Dies ist insbesondere auf die frühzeitige Absicherung der wesentlichen Währungsrisiken zurückzuführen. Die Strategie der Risikoreduzierung wird aufgrund der volatilen Devisen- und Zinsmärkten auch in Zukunft weiter verfolgt. Nach Abzug der Ertragssteuern realisiert der Konzern für das erste Halbjahr 2011 einen Reingewinn von 26,2 Millionen, ein Plus von 1,4%. Die Steuerquote ist mit 15,8% deutlich unter dem Vorjahr und unter den langfristig erwarteten Konzernsteuerquote von rund 17%. Geht man auf die Bilanz über, so kann man sagen, dass Valora weiterhin über eine sehr gesunde Kapitalstruktur verfügt. Sie weist eine Eigenkapitalquote von 44,1, das ist ein Plus versus Jahresende 2010 von 0,5%. Bedingt durch Dividendenausschüttung im ersten Halbjahr und negative Währungsumrechnungsdifferenzen resultierte eine leichte Reduktion im Eigenkapital von rund 11 Millionen. Die Nettoverschuldung liegt mit 77 Millionen um 63 Millionen über das Jahresende. Dies ist hauptsächlich durch stichtagsbezogene Investitionen in den NOV zu begründen, wie aber auch durch die Ausschüttung der Dividende von rund 32 Millionen. Wir gehen jedoch weiterhin davon aus, dass der saisonale Effekt, den wir gehabt haben im NOV, sich bis Ende Jahr leicht neutralisieren wird. Gerne würde ich nun das Wort an Thomas Vollmöller weitergeben.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank Lorenzo für die Übersicht über die Ergebnisse des ersten Halbjahres. Lassen Sie uns bitte einmal gemeinsam auf den Stand unserer Strategiebemühungen schauen. Ab Seite 20, unser Valora for Growth Programm hat 4 Unterbausteine, nämlich zweimal organisches Wachstum in der Marge und im Umsatz und zweimal anorganisches Wachstum, einmal bei Retail Services und einmal bei Trade. Wenn man sich anschaut, was wir im ersten Halbjahr geschafft haben, dann sind wir relativ zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres auf jeden Fall mal den ersten und den vierten Punkt positiv erledigt haben werden. Also wir werden unsere Marge um 0,2 in diesem Jahr steigern und wir werden auch bei Trade die Ziele, die wir uns gesetzt haben, anorganisch zu wachsen, erreicht haben, alleine schon mit den beiden Akquisitionen, die wir getätigt haben. Ob es uns gelingt, tatsächlich ein organisches Umsatzwachstum von 2% hinzubekommen, muss hinterfragt werden. Wir haben 0,6% jetzt erreicht, also ohne Akquisitionen. Wir haben gesehen, bei Retail hat das gut funktioniert, da sind wir über 2%. Wir sind in beiden anderen Bereichen aber unter unseren Zielwerten und hier müssen wir nachlegen, wenn wir auf die 2% Größenordnung kommen wollen. Ob es uns gelingt, das anorganische Wachstum Retail auch zu schaffen und dort unsere 100 Millionen zuzukaufen in diesem Jahr, das bleibt die Überraschung des zweiten Halbjahres und da können wir nur hoffen, dass die verschiedenen Diskussionen, die wir im Augenblick führen, am Ende auch zum Erfolg führen werden. Ja, ich möchte Ihnen gerne 3 Beispiele vorstellen aus den verschiedenen Themen, die wir im Augenblick am Laufen haben. Sie haben auf Seite 21 mal eine kleine Übersicht an Beispielen. Das Thema Agenturen ist eines, das ich gleich näher eingehen werde. Wir sind dabei, bei G1 auch das ganze Einkaufsthema natürlich noch zu optimieren. Helfen die Euro-Diskussionen zurzeit, um ein bisschen Rückenwind zu bekommen. Wir haben bei dem organischen Umsatzwachstum 2 Dinge, die wichtig sind. Einmal, wir sind weiter dabei, das Thema Services zu treiben auf verschiedenen Ebenen. Zum anderen haben wir aber auch neue Services in der Logistik am Netz. Die würde ich Ihnen gerne gleich vorstellen wollen. Und wir haben bei dem Thema anorganisches Wachstum, wie gesagt, die beiden Firmen Salty Snacks und Scandinavian Cosmetics im ersten Halbjahr gekauft. Wenn wir auf das Thema Agenturen auf Seite 22 schauen, dann hatten wir Ihnen versprochen, dass wir mit diesem System 5% Umsatzwachstum, 5% Kostensenkung pro Laden bekommen und bis Ende dieses Jahres 100 Agenturen umgerüstet haben. Wir sehen, dass das Modell sehr, sehr gut funktioniert. Die Agenturleiterinnen sind sehr positiv. Wir haben ein zunehmendes Interesse der Geschäftsführerin, am Agenturmodell teilzunehmen. Wir sehen, dass die Umsatzanstiege und Kostensenkungen so sind, wie wir sie geplant hatten. Und wir erwarten im Augenblick, dass wir sogar Ende des Jahres mindestens 160 Agenturen im System haben. Das heißt, wir werden dann nächstes Jahr etwa 250, also ein Viertel aller Kioske in der Schweiz im Agentursystem führen können. Und ob es dann wirklich in 2015 nur 300 sind oder vielleicht mehr, das werden wir gemeinsam sehen. Es hängt dann sehr stark davon ab, ob es uns gelingt, eine quasi Sogwirkung in der eigenen Mannschaft zu bekommen. Aber wir können für dieses Jahr die 160 zusagen und sehen sehr zuversichtlich Ende nächsten Jahres ein Viertel aller Kioske auf Agenturen umgerüstet zu haben mit den positiven Ergebnissen. Ein zweites Thema, was uns hoffnungsvoll stimmt, was die Zukunft angeht, sind das Thema neue Serviceleistungen. Und zwar einmal für den Bereich Services und zum anderen für den Bereich Retail. Eins ist klar, wir werden alleine mit Presse die Sparte Services auch nicht auf dem Profitabilitätsniveau von 3-4%, was wir uns avisiert haben, oder 4-5% halten können. Wir brauchen neue Dienstleistungen. Eine der Dinge, die wir gesehen haben, die sehr gut funktionieren, ist unsere Frühlogistik. Dadurch, dass wir in der ganzen Schweiz morgens um 6 Uhr mit Tageszeitungen sein müssen, sind wir unschlagbar gut in allen Dingen, die morgens um 6 verteilt werden sollen. Wir haben jetzt einen großen Kontrakt gemacht mit Optix. Das ist der Lieferantenverband der Augenoptik in der Schweiz, für die wir eine perfekte Standort- und Auslieferstruktur haben. Das sind 3.000 bis 6.000 Pakete pro Tag, ein Zusatzumsatz von 3 Millionen pro Jahr. Und wir haben weitere Kunden jetzt in der Pipeline, die auf dieses System aufspringen wollen. Wir haben eines der performantesten Systeme, weil wir mit unseren 11 Kopfstationen wirklich flächendeckend arbeiten können. Wir haben auch das ausgefeilteste Track-and-Trace-System im Augenblick am Netz. Und wir wollen diese Wettbewerbsposition jetzt weiter ausnutzen und so Zusatzerträge, Zusatzeinnahmen zu machen, um das rückläufige Pressevolumen in der Presselogistik ausnutzen zu können. Wir sind zuversichtlich, dass uns das gelingen wird und wir damit auch die 4-5% Marge, die wir erwarten, erreichen werden. Wir waren jetzt bei 3,5%. Wir haben mit diesen Modellen die Dinge in der Tasche, um nach vorne wieder die 4-5% zu erreichen. Parallel dazu gibt es diverse Kostensenkungsmaßnahmen im Bereich Services. Wir haben beispielsweise die gesamte Zentrale im Backoffice von der Verlagsabrechnung über das Callcenter jetzt outgesourced zum Beispiel das Callcenter nach Bulgarien ausgelagert. Es gibt ein zweites Thema, wo wir in der Logistik gesehen haben, dass wir zusätzliche Ertragsmöglichkeiten haben. Das ist das ganze Thema Pickup-Drop-Off, in unserem Sprachgebrauch Pudo genannt. Wir haben jetzt einen Testlaufen gehabt, einen sehr erfreulichen Testlaufen gehabt mit La Redoute. Das heißt, man kann La Redoute-Retouren im Augenblick an, ich glaube, 50 Verkaufsstellen von K-Kiosk zurückgeben mit sehr gutem Erfolg. Wir werden jetzt relativ bald auf 400 Verkaufsstellen ausrollen und wir sind auch im Gespräch mit weiteren Versendern in der Deutschschweiz, die auf dieses System aufsteigen wollen. Dies scheint tatsächlich ein sehr lukratives Geschäft zu sein. Wir machen das zusammen mit unseren Kollegen in der Westschweiz mit Navil und bieten dadurch den Versendern quasi ein schweizweites System an und wir sind sehr glücklich, dass wir hier eine gute Basis gefunden haben. Also mit diesen beiden Themen, also Nutzung der Frühlogistik für den Services-Bereich und Nutzung unserer Outlets-Kioske für einen Rückgabeservice in der Logistik für Retail, haben wir zwei neue Service-Dienstleistungen am Netz, die beide zusätzliche Erträge nach voraus versprechen. Letztes Beispiel aus den Dingen, die wir im ersten Halbjahr gemacht haben, das ist das Thema Scandinavian Cosmetics. Sie haben mitbekommen, dass wir im Sommer gekauft haben. Das Closing hat vor 2 Tagen stattgefunden. Wir haben den mit Abstand größten Distributeur in Schweden gekauft und haben damit am gesamten Kosmetikmarkt 23% Marktanteil. Der einzige wirklich relevante Wettbewerber, der eine eigene Organisation in Schweden hat, ist L'Oréal mit 29%, übrigens genauso wie in Norwegen. Auch in Norwegen ist L'Oréal der einzige, der mit einer eigenen großen Organisation auftritt. In Norwegen und in Schweden sind wir jetzt mit EMH und mit Fuko der jeweils größte Distributeur. Beide sind wachsende Märkte. Der schwedische Markt ist im letzten Jahr mit 7% gewachsen. Wir können jetzt unser schwedisches Team erweitern und ausbauen. Und wir können auf der anderen Seite jetzt eine skandinavische Plattform errichten für das Thema Kosmetik. Und wir gucken uns natürlich jetzt im nächsten Schritt auch Dänemark und Finnland an. Ja, das vielleicht die 3 Beispiele, damit Sie sehen, an welchen Dingen wir bei Valora for Growth arbeiten. Wie gesagt, wir sind zuversichtlich, dass das Programm und die Strategie, so wie wir es im November kommuniziert haben, nach vorne heraus erfolgreich sein wird. Ja, was heißt das alles für dieses und fürs nächste Jahr? Wir glauben nicht, dass das Makroumfeld sich in den nächsten 4 Monaten signifikant verbessern wird. Das heißt, wir rechnen weiter mit einem schwachen Pressemarkt von etwa -5%. Wir rechnen weiter damit, dass der Franken stark bleibt gegenüber dem Euro und wir glauben und hoffen auch weiterhin, dass das Wachstum im öffentlichen Verkehr, was wir im ersten Halbjahr gesehen haben, als Treiber uns hilft. Wir werden weiter haben natürlich auch Ramp-up-Effekte aus unseren Akquisitionen und aus den operativen Maßnahmen, Agentursystem, Optix, Pudo, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Summa summarum, wir im Augenblick davon aus, dass wir das kommunizierte Ziel trotz des schwierigen Marktumfeldes erreichen werden, nämlich mindestens das Vorjahr zu erreichen oder darüber hinaus zu liegen. Das heißt, wir müssten im zweiten Halbjahr 48 Millionen machen. Wir haben im letzten Jahr 45 Millionen gemacht, aber Sie haben ja vorhin gesehen, dass wir im ersten Halbjahr aus Valora für groß 7 Millionen Verbesserungen bekommen haben. Im nächsten Jahr haben wir ursprünglich avisiert 110 bis 130 Millionen bei 3,7 Milliarden Außenumsatz. Das impliziert natürlich, dass wir noch kaufen müssen, um diesen Außenumsatz von 3,7 Milliarden zu bekommen. Und das heißt natürlich, dass dort irgendwas in der nächsten Zeit passieren muss, um diese Größenordnung zu bekommen. Gehen wir mal davon aus, dass das passiert. Dann sind diese Ziele in Reichweite. Sicher ist auf jeden Fall, dass wir im nächsten Jahr die 3 bis 3,5%, die wir immer analysiert haben, erreichen werden. Und je nachdem, welchen Frankenkurs wir im nächsten Jahr haben, als wir es im November kommuniziert hatten, waren wir bei 1,35, stehen dann auch die 3,7 bzw. die 110 bis 130 Millionen fürs nächste Jahr. Von daher können wir sagen, wir haben unsere Profitabilität bei Valora stabilisiert, wenn man die letzten 4, 5 Jahre sich anguckt, deutlich verbessert, trotz der widrigen Pressemärkte und trotz der widrigen Währungsmärkte. Unsere Strategie schreitet weiter voran wie geplant und wir sind zuversichtlich, unsere Ziele zu erreichen. Und wir bestätigen unseren Ausblick für dieses Jahr und das nächste. Soweit von unserer Seite der Überblick über das erste Halbjahr 2011 der Valora AG. Und jetzt sind Sie dran. Stellen Sie uns bitte Fragen. Wir sind gespannt.
Die erste Frage kommt von Herrn Patrick Engling von Credit Suisse. Bitte schön.
Ja, guten Nachmittag, Patrick Engling von Credit Suisse. Ich hätte ein paar Fragen. Die erste wäre bezogen auf das Retail-Segment. Könnten Sie kommentieren, wie sich die Marge entwickelt hätte ohne die Akquisitionseffekte, ob Sie dort auch eine positive Entwicklung gesehen haben aufgrund Ihrer weiteren Effizienzmaßnahmen und Restructuring-Bemühungen. Die zweite Frage ist die Währungseffekte, wie sich diese insgesamt für die Valora ausgewirkt haben. Haben Sie da profitiert, auch in gewissen Segmenten? Was war der Nettoeffekt davon? Die dritte Frage bezogen auf Ihr Agenturmodell. Sie haben dort gesagt, 5% Umsatzzuwachs, 5% Kostenreduktion. Können Sie uns da eine Angabe machen, wie sich das auf Ihre EBIT-Stufe entwickeln könnte bis 2015. Und schließlich die letzte Frage bezogen auf das Services-Segment. Sie gehen davon aus, dass sich das weiterhin im Bereich minus 5% entwickelt. Kann man davon ausgehen, dass der EBIT-Effekt sich dort etwa einpendeln wird bei minus 3-4 Millionen pro Jahr, also wenn das so weitergeht. Und was haben Sie dort für Kostenflexibilität, um das allenfalls reduzieren zu können?
Ja, vielen Dank, Herr Engling. Gehen wir auf die Fragen ein. Also Retail ohne Akquisition. Die Frage kann man insofern beantworten, wie Sie wissen, dass Tabakon eine relativ schwache Marge hat. Von daher können Sie davon ausgehen, dass Retail sich in Summe relativ auch ohne Tabakon deutlich verbessert hat.
Was waren da vor allem die Haupttreiber dahinter? Waren das vor allem neue Produkte?
Ja, wir haben nicht, was Sie natürlich sehen, wenn Sie alleine den Kiosk nehmen, der Kiosk macht natürlich von den 1,6 Milliarden eine Milliarde aus. Und wenn Sie gesehen haben, dass wir bei Food um 5% gewachsen sind, dann ist natürlich Food das Segment mit der größten Sparte, mit der größten Marge. Presse hat eher eine mittlere Marge, sagen wir so Größenordnung 25-30%. Food hat eine Marge von 50-60%. Dadurch sehen Sie schon, dass das eine Strukturverschiebung im Sortiment war.
Okay.
Währungseffekte, wir haben leider nicht profitiert von der Euro-Schwäche. Das ist so und das können wir nur beklagen. Das liegt an Folgendem. Zum einen ist es so, dass wir fast alle unsere Produkte in der Schweiz einkaufen. Also das beginnt mit den preisfixierten Produkten von Tabak, beginnen über Presse, Lotto, das sind alle Schweizer Produkte, dann bleiben 20% übrig und davon ist ein ganz kleiner Teil, nämlich eigentlich nur der Okay-Teil, den wir teilweise im Ausland sourcen, wo wir wirklich noch Währungseffekte haben. Aber das ist leider ergebnismäßig ein extrem kleiner Betrag.
Hat sich da etwas verändert in Bezug auf Preisdruck, dass Sie dort unter erhöhtem Preisdruck stehen? in grenznahen Gebieten etc.?
Nee, wir sind zum Glück aus diesem ganzen Thema relativ weit draußen. Wir sind ein Impulsgeschäft, wir sind nicht so preissensitiv. Also wir spüren das, was dort in der Öffentlichkeit von Kollegen gesagt wird, in keinster Weise. Wir halten uns auch aus diesen Preissenkungsorgien im Augenblick raus und bleiben bei unserer Preisstrategie und sagen, der Kunde entscheidet am Ende das, was er kaufen kann und was er kaufen möchte.
Okay.
Agenturmodell, wir haben ja gesagt, plus 5, minus 5. Wir haben, jetzt muss ich mal auf die, danke, ich sehe hier gerade die Zahl eingeblendet. Wir haben gesagt, dass wir im nächsten Jahr, wenn dann wirklich damals haben wir gesagt, 200 am Netz sind, etwa 3 bis 4 Millionen Ergebnisbeitrag haben werden aus dem Agentursystem. Da wir jetzt eher über diesen 200 liegen werden, werden wir eher am oberen Ende liegen. Also das Agentursystem müsste eigentlich mindestens 4 Millionen bringen im nächsten Jahr. Ja, das war die Agenturfrage.
Danke.
Die Antwort ist Ihnen. Und bei Services, die 3 bis 4 Millionen, die wir jetzt gesehen haben, ja, die ist natürlich, das ist im laufenden Geschäft ist das erstmal das Problem und auch die Größe. Und Sie haben natürlich ein Fixkostengeschäft dabei. Wir werden gegenhalten müssen und gegenarbeiten. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir im Augenblick signifikant im ganzen Overhead arbeiten. Wir haben ein Drittel der Mannschaft freistellen müssen hier in der Schweiz, gehen damit jetzt in den Osten, um diesen Rückgang aufzubauen. Wir werden sicherlich auch diskutieren müssen, was wir in der Logistikstruktur noch verändern müssen, um hier entgegenzuwirken. Der ganz große Hebel, um wieder auf die 4-5% zu kommen, wird eben sein, dass wir diese Logistik auslasten mit neuen Services und neuen Dienstleistungen. Der größte Kostenblock in diesem Pressegeschäft ist die Logistik und wir brauchen eigentlich neue Ladungen, einen neuen Hebel, um Ware zu transportieren mit dieser Frühlogistik und deswegen ist dieser große Deal, den wir gerade mit Optics gemacht haben, ein wunderbarer Case. Und wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben mehrere Anfragen jetzt, die gerne mit Logistik einsteigen wollen. Und eigentlich ist der Bottleneck im Augenblick, systematisch diese Kundenanfragen abzuarbeiten. Also von daher bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass wir das alte Profitabilitätsniveau erreichen werden. Sie werden es allerdings nicht auf der Umsatzseite sehen, sondern eben auf der relativen Margenseite.
Vielleicht nur noch eine Nachfrage. Also wenn Sie Ihre Guidance, die beinhaltet so ein Szenario, dass Sie weiterhin dort mit minus 5% im Umsatz allenfalls rückläufig sind?
Ja.
Okay, danke.
Die nächste Frage kommt von Herrn Tobias Fahrenholz von Maidenfirst. Bitte schön.
Ja, guten Tag. Ich hätte drei Fragen. Erste Frage, können Sie uns vielleicht ein Update zu Mutenz geben? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dort Gebäude verkaufen? Sie haben es ja auch im neuen Ticker bekannt gegeben. Zweite Frage, auch nochmal auf Services. Ich meine, wenn ich mir den Markt anschaue, Sie sagen, es ist laufende Jahr vielleicht minus 5%. Halten Sie daran fest, dass der Markt langfristig minus 2% eher rückläufig sein sollte oder sieht das mittlerweile eher schlechter aus? Ich meine, wir haben jetzt ja nicht nur iPad, wir haben ja auch andere Sachen wie es kommen auch neue Android-Modelle und so weiter raus. Oder sehen Sie da halt irgendwo einen Boden? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage nochmal zum Thema Akquisition. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr Gefühl sagen? Also geht es derzeit eher um kleinere Akquisitionen? Ist auch eine größere dabei? Und wie wahrscheinlich ist das, so eine große dann auch im zweiten Halbjahr vielleicht kommt? Dankeschön.
Ja, Frage 1. Mutenz, wir sind im Augenblick dabei, hier umzubauen. Der Umbau hat begonnen. Die Valor selber zieht sich von den 5 Stockwerken auf 1,5 Stockwerke zurück. Wir haben 2 Mieter jetzt fest unter Vertrag, die zusammen mit uns 60% der Fläche hier für die nächsten mindestens 10 Jahre mieten werden. Das heißt, wir sind genau an dem Punkt, wo wir sein wollten, um das Gebäude dann auch verkaufen zu können. Also von daher, wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Das wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr sein, aber ich gehe im Augenblick mal davon aus, dass wir das Anfang nächsten Jahres oder im ersten Halbjahr nächsten Jahres schaffen werden. Das Thema minus 3%, minus 5%, also unsere internen Planungen gehen im Augenblick eher jetzt von minus 5 aus. Ich glaube, die minus 3, die wir historisch gesehen haben, die werden sich nicht halten lassen. Also von daher haben wir hier eine Adaption gegenüber unserem alten Plan. Wobei, wie gesagt, das gilt, was ich Herrn Jinglin gesagt habe, wir sind dabei im Augenblick gerade über das Thema Frühlogistik neue Services an Bord zu ziehen, die
schneller als gedacht auch in der Lage sind, ein Stück weg das zu kompensieren. Die Akquisition, da haben Sie bitte Verständnis dafür. Ich verstehe, dass die Frage reizt. Da kann ich Ihnen und werde ich Ihnen auch nicht viel erzählen. Wir sind in sehr, sehr vielen Gesprächen. Also wir haben sicher eine Pipeline im Augenblick von 10, 15 Targets. Darunter gibt es große und darunter gibt es kleine in unterschiedlichen Stadien. Welche davon zu welchem Zeitpunkt kommen, kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Und wenn ich es könnte, wüsste ich es, glaube ich, nicht, ob ich es jetzt tun sollte.
Okay, danke. Die nächste Frage kommt von Herrn Christopher Jonen von HSBC. Bitte schön.
Ja, guten Tag, meine Herren. Ich habe zwei kurze Fragen. Zum einen zum Working Capital und der Entwicklung im Cash, Net Debt, so ein bisschen, ob Sie da auf der Ebene was sagen können. Und dann würde mich interessieren, wie im Retail die Contributions waren von den Additional Services, also MoneyGram etc. Vielleicht können Sie da bei den nicht genannten noch ein, zwei Sachen erwähnen. Danke sehr.
Gut, zum Net Debt. Der Net Debt hat aus verschiedenen Gründen zugenommen. Wir haben es kurz angestrichen während der Ausführungen in der Halbjahresrechnung. Der eine ist sicher mal das Thema gegenüber Jahresende der Dividende. Wir haben 32 Millionen ausgeschüttet. Das ist eine höhere Dividende, als wir ohnehin auch im Vorjahr ausgeschüttet hatten. Zum anderen haben wir eine Zunahme im Networking Capital gehabt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen die Struktur der Targets, die wir erworben haben im Networking Capital. Zum anderen aber auch kann man davon ausgehen, dass es wirklich teilweise Facing-Themen sind, stichtagsbezogene Themen aus dem Halbjahr. Wir sollten gegen Jahresende eine gewisse Normalisierung in dem Bereich auch erreichen. Wir haben versucht auch die Liquidität gut zu managen. Die Zunahme in der Debt-Situation, wir haben einen Bauantritt von 40 Millionen, wir haben zusätzlich einen Teil des Syndikatskredits beansprucht, rund 15 bis 20 Millionen Schweizer Franken.
Kurz zu den Contribution Additional Services, also der Beitrag war vergleichsweise klein. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir erst im Februar aufgeschaltet haben oder Februar, März aufgeschaltet haben und auch nur mit erstmal 80 Läden. Dann mussten die ganzen Registrierungen stattfinden. Wir haben jetzt zum Juli eigentlich erst alle 1000 Läden aufgeschaltet und wir gehen davon aus, dass der größte Teil dessen, was wir uns erwarten, aus diesem ganzen Money Transfer Geschäft im Weihnachtsgeschäft jetzt kommt. Also von daher, wir sind on track. Die Registrierungen laufen so, wie wir sie uns vorgestellt haben, aber der Beitrag, den wir jetzt im ersten Halbjahr hatten, war relativ klein. Sie sehen auf Seite 7, dass das Dienstleistungsgeschäft leicht gestiegen ist, die Dienstleistungserträge, da ist ja auch das Lotto-Thema drin. Das ist erstmal eine gute Nachricht. In den letzten Jahren ist diese Dienstleistungen sind immer leicht zurückgegangen in den letzten Jahren. Und von daher haben wir zumindest mal die Trendwende bekommen, dass wir bei Dienstleistungen wieder wachsen. Und da sind verschiedene, nicht nur MoneyGram, verschiedene Themen spielen dort eine Rolle.
Danke sehr. Noch eine kurze Nachfrage, wenn ich darf. Zur Normalisierung des Networking Capitals, reden wir da vom Vorjahresniveau oder leicht über Vorjahresniveau, nur um da so ein bisschen Flavor zu bekommen.
Also natürlich, ja, wir haben gewisse Akquisitionen getätigt, wie bereits gesagt. Die Kostenstruktur ist leicht anders. Also die Kosten und vor allem aber auch die NOV-Struktur. Was das alte Geschäft betrifft, werden wir zu meinem versuchen, trotz Erhöhung der Produktpalette auf Vorjahresniveau zu kommen. Es ist immer sehr schwierig, weil es sind eine Aussage in dem Bereich zu tätigen, weil es sind wirklich am Ende des Tages sind es stichtagsbezogene Themen. Das heißt, man muss natürlich hier eine Normalisierung über die einzelnen Monate anschauen. Aber wir werden unser Bestes auch in dem Bereich tun, um hier auch durch verschiedene operative Maßnahmen, wie zum Beispiel Auto-Replenishment und andere Themen, den Networking Capital gut zu managen.
Danke sehr.
Die nächste Frage kommt von Herrn Marco Strittmatter von der Zürcher Kantonalbank. Bitte schön.
Ja, guten Tag miteinander. Ich habe nur ein paar Zahlenfragen. Wenn Sie kurz ausführen könnten, was die sonstigen Erträge sind, 5,1 Millionen, dann wieso, dass der übrige Betriebsaufwand in der Erfolgsrechnung 5,2% gestiegen ist. in diesem Währungsumfeld, was da die Treiber sind des 5%igen Anstiegs. Und in der Division Trade, der Umsatzrückgang in der Schweiz und Österreich, der war doch ziemlich stark, wenn Sie den noch erklären könnten.
Okay. Gut, zunächst einmal zu den sonstigen Erträgen. Wir haben sonstigen Erträgen, die sich in etwa auf dem Vorjahresniveau belaufen. Wenn man sich die anschaut über die letzten 3-4 Jahre, da sieht man, dass wir im Schnitt zwischen 4 und 5 Millionen uns belaufen. Ein Teil dieser sonstigen Erträge ist auf die Mieterträge aus unseren Rechenschaften verbunden. Und es gab auch im ersten Halbjahr der Verkauf von kleineren Assets. Zum Thema über Betriebsaufwand, da muss man natürlich auch bedenken, dass die zusätzlichen Kosten, die da entstanden sind, auch aufgrund der natürlich der Akquisitionen, auf die Akquisitionen zurückzuführen ist und entsprechend auch so am besten zu erklären. Operativ sind wir gegenüber dem Vorjahr in dem Bereich besser.
Die Frage nach Schweiz und Österreich ist eine gute Frage. Wir haben in der Schweiz schon gelitten unter den Diskussionen in diesem Jahr zum Thema Euro. Sie wissen, wir sind Generalimporteur von Ferrero und Kellogg's. Und ich muss das nicht auf den Schweizer von Ihnen nicht weiter ausführen. Es gibt Grauimporte im großen Umfang in der Schweiz, die dann hoffentlich dem Konsumenten zugutekommen. Wir sind davon betroffen gewesen, sind aber hoffnungsvoll, dass die Gespräche positiv laufen werden und dass wir hier im nächsten Jahr wieder auf das alte Niveau zurückkommen werden. Also die Schweiz ist tatsächlich getrieben durch die, ich sag mal, nicht ganz einfache Verhandlungslage, die man in der Schweiz hat. Auch die Tatsache, dass zum Beispiel Aktionen und abgesagt worden ist, weil man sich über Preise nicht einig geworden ist. Und Sie wissen alle, dass Zweitplatzierungen natürlich dazu beitragen, mehr Umsatz zu machen. Also Schweiz getrieben durch diese Euro-Diskussion mit dem Schweizer Handel. Österreich ist ein internes Thema gewesen. Da gab es relativ viele Verwerfungen in unserer internen Organisation. Wir haben dort die Vertriebsmannschaft ausgewechselt. Wir sind aber hier auf gutem Wege, die Rückgänge, die wir im ersten halben Jahr hatten, nach hinten raus wieder zu begradigen. Wir haben hier einen Wechsel gemacht, sowohl auf der Vertriebsleitungsseite als auch auf der Geschäftsleitungsseite. Hier sind wir zuversichtlich, wieder auf das alte Niveau zurückzukommen. Ist Ihre Frage beantwortet, Herr Schrittmatter?
Ja, danke.
Die nächste Frage kommt von Herrn Patrick Hasenböhler von Bank Sarasin. Bitte schön.
Ja, guten Nachmittag allerseits. Noch eine Anschlussfrage zur Retail-Division. Können Sie sagen, was der Einfluss war aus den Lotto-Wettbewerben oder Euromillions, was auch immer? Und dann Tabak, was mich überrascht, dass das 3% gestiegen ist in der Schweiz, was da vielleicht die Gründe sind, oder ist das generell der Markt, der so stark gestiegen ist? Und dann Presse und also diese Press and Books Shops, was sind da die Pläne? Ist ein weiterer Ausbau geplant, oder ist das jetzt der Leidtragende des Presserückgangs und da kommt kein weiterer Ausbau?
Okay. Also Lotto war ein relativ stabiles erstes Halbjahr. Das war gut. Also diese neue Euromillion hat geholfen, den leichten Rückgang der letzten Jahre ein bisschen zu stabilisieren. Also wir sind eigentlich mit dem Lotto, das hängt ja immer sehr stark mit Jackpots zusammen. Das Lotto-Thema ist eigentlich ein relativ stabiles gewesen im ersten Halbjahr. Also da haben die Lotto-Gesellschaften mit Euromillion und den doppelten Ziehungen dafür gesorgt, dass in Summe die gleiche Menge gespielt worden ist, und das ist gut so. Da gibt es natürlich unglaubliche Kannibalisierungsgeschichten. Also wenn Sie einen zweiten Jackpot haben, dann haben Sie natürlich, verlieren Sie irgendwo Lotto-Umsatz woanders. Aber in Summe hat die Geschichte dazu geführt, dass Sie einen relativ stabilen Markt hatten bei Lotto. Zweitens, Tabak. Wäre schön, wenn der Tabakmarkt steigen würde. Auch wenn mein Chairman gerade wieder angefangen hat zu rauchen, ist der Markt weiter leicht rückläufig. Situation ist die, dass wir weiter Marktanteile gewinnen. Es ist einfach so, dass je höher die Preise steigen, die Leute zurückgehen auf die einzelne Schachtel, und die einzelne Schachtel kauft man eher am Kiosk als im großen Retailer. Getrieben ist das Wachstum auch durch Steuererhöhungen auf der einen Seite, aber auch durch Preiserhöhungen der Industrie auf der anderen Seite. Also es ist durchaus für uns auch margenmäßig nicht schlecht gelaufen.
P&B die Frage, nein, wir werden mit P&B weitermachen. Also wir werden Ende des Jahres, wir haben jetzt so um die 15 Standorte, wir werden Ende des Jahres 20 Standorte haben. Unser mittelfristiges Ziel ist 40 bis 50 Standorte zu haben, überwiegend an Bahnhöfen, aber zunehmend an Einkaufszentren. Wir sehen, dass die in den Einkaufszentren auch sehr gut ankommen. Wir wissen, dass wir mit Presse und Buch, obwohl wir in einem negativen Markt unterwegs sind, trotzdem Marktanteile gewinnen. Da hilft natürlich eben auch die Frequenzgewinn an den Bahnhöfen. Also die Tatsache, dass einfach die Frequenz im Public Transport steigt, überkompensiert oder kompensiert das Thema Pressezugang. Also wenn wir nur Bahnhofsstationen hätten, wäre das an der Stelle gut. Wir sehen das auch in Deutschland. In Deutschland haben wir fast keinen Presserückgang. Obwohl der gesamte Markt mit 5% rückläufig ist, auch dort gilt, dass wir ja nur im Bahnhofsbuchhandel unterwegs sind und der Bahnhofsbuchhandel eben deutlich besser performt als der ganze Rest in Deutschland.
Dann noch eine Anschlussfrage. Valora Services, wenn man das erste mit dem zweiten Halbjahr vergleicht, also Normaljahr, ist das etwa gleich stark oder gibt es, ist das erste Jahr, die Jahreshälfte, also wenn man den EBIT anschaut, tendenziell etwas stärker?
Gute Frage, bin ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, überfragt. Die Frage müsste ich Ihnen nochmal nachreichen, auf Division-Ebene. Lorenzo macht die Frage.
Gut, also zunächst einmal, was der Vorjahr betraf, da haben wir eigentlich im zweiten Halbjahr haben wir eher ein schlechteres Jahr gehabt versus dem ersten Jahr. Dieser war natürlich bedingt durch den starken rückläufigen Pressemarkt in der zweiten Jahreshälfte. Da wir eigentlich in der ersten Jahreshälfte jetzt bereits auf einen Panini gab es natürlich. Genau, und zusätzlich gab es natürlich Panini im letzten Jahr.
Genau, das war 4 Millionen, ja.
Genau. Mhm.
Genau. Aber ich frage jetzt das deshalb, können wir erwarten, dass jetzt in der zweiten Jahreshälfte etwa in gleicher Größenordnung wie das erste Jahreshälfte ausfallen wird, oder gibt es Gründe, dass das nochmals weiter sinken wird?
Also ich gehe im Augenblick davon aus, dass wir mindestens gleich bleiben, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass dieser Optikstil, der ist jetzt zum 1. August gekommen, der zahlt bei Services ein. Also dieses Thema Logistik, Unterstützung durch die Logistik findet jetzt im zweiten Halbjahr statt. Zweitens hatten wir im letzten Jahr eine Situation eines katastrophalen vierten Halbjahres und wir hatten ja auch den Währungseinbruch letztes Jahr im zweiten Halbjahr. Also wir müssen mal schauen. Ich bin im Augenblick mal da, ich hoffe, dass wir und ich bin relativ zuversichtlich, dass sich die Lage jetzt im zweiten Halbjahr stabilisiert bei Service. Und wie gesagt, Sie müssen beim letzten Jahr natürlich im ersten Halbjahr die 4 Millionen Panini rausrechnen.
Das ist klar, ja.
Aber es gibt keine große saisonale Schwankung. Also der Sommer ist immer schwächer als der Winter. Klar, Presse liest man im Winter. Wenn man das auf ein Halbjahr verteilt, haben sie eine relativ ähnliche Verteilung.
Besten Dank.
Die letzte Frage kommt von Herrn Michael Heider von Helvea. Bitte schön.
Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ich hätte noch drei kleinere Fragen. Also die erste wäre auf die Nettoumsätze. Sie haben in der Präsentation gesagt, waren die Akquisitionsimpacts etwa 62 Millionen. Könnten Sie das vielleicht auf die einzelnen Divisionen aufteilen? Dann eine Frage zum IT-Outsourcing, was Sie kürzlich gemeldet haben. Können Sie da nochmal erläutern, was für, ja, ich denke, Kosteneinsparungen hauptsächlich Sie davon erwarten? Und die letzte Frage, da sind wir schon ein bisschen auf eingegangen, aber vielleicht können Sie noch mal deutlich sagen, ob im Service, in der Service-Division weitere Kosteneinsparungen möglich wären, indem Sie Luxemburg und auch in der Schweiz schon etwas gemacht haben, oder ob es da wirklich darauf ankommt, dass man mehr Umsätze generiert. Danke.
Okay, die letzte Frage ist, also die Kosten können nie niedrig genug sein. Also wir haben natürlich noch verschiedene Möglichkeiten, an verschiedenen Stellen die Kosten zu senken. Die Hebel werden aber fairerweise immer gleich kleiner. Von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir in neue Kosten, in neue Umsätze und neue Services kommen. Ich habe ja vorhin schon mal signalisiert, wir sind auf sehr gutem Weg dabei. Und das ist jetzt nicht Zweckoptimismus, sondern ich glaube, dass wir hier wirklich eine relativ gute Chance haben. Die Aufteilung beim Nettoumsatz muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich hätte... Sie haben etwa die Größenordnung 40-20, also sagen wir, von den 60 Millionen ist etwa 2/3 Trade, das ist eben EMH gewesen und 20 Millionen ist Tabakon. Nur, wie gesagt, seien Sie vorsichtig bei diesen Nettoerlösen, da fehlen eben, das können Sie eigentlich nur auf Außenumsatzebene sinnvoll machen, weil Tabakon eben ein Außenumsatzthema gewesen ist.
Das wäre eigentlich auch meine Frage, weil ich hätte erwartet, dass es eben nur Außenumsatz ist, aber jetzt gab es da doch einen, auch einen Nettumsatz-Einfluss.
Ja, weil wir eigene Läden bei Tabacon haben. Wir haben von diesen 200 Läden, 180 Läden sind irgendwie 20, glaube ich, eigene Läden und die haben einen eigenen Umsatz und der ist IFRS-relevant.
Okay. Also im zweiten Halbjahr wird das dann nicht mehr kommen, weil die Akquisition letztes Jahr schon im ersten Halbjahr dann war,
oder? Ja, die ist im vierten Quartal. Sie haben im dritten Quartal haben sie es noch, im vierten haben sie es nicht mehr.
Okay, ja.
Ja, was war die letzte Frage? Sorry. Ich hätte noch eine Frage.
IT-Outsourcing, was Sie da erwarten an Kosteneinsparungen?
Also, ist ein langfristiger Deal. Wir gehen im Augenblick mal davon aus, dass wir die ersten, also nächstes Jahr werden wir eher, sagen wir mal, keine Kostensenkung haben, sondern eher Transition-Kosten haben. Der Deal ist ja auf 7 Jahre gemacht. Wir haben dann hinten raus durchaus Kosteneinsparungen im, ich sag mal, niedrigen Millionenbereich einstellig, also eher 1-2 Millionen. Aber wie gesagt, das ist nicht gemacht, um Kosten zu senken. Das muss man ganz deutlich sagen, sondern wir haben es eigentlich gemacht, um uns auf unsere Kernkompetenzen zu konzentrieren, um flexibler zu sein und auch ein Stück weg, um eine bessere Servicequalität zu haben. Weil wir sind einfach der Meinung, wenn man sowas mit einem Spezialisten macht, dann kriegt man am Ende die bessere Leistung. Also von daher Qualitätsverbesserung, höhere Flexibilität, Fokussierung aufs Kerngeschäft ist das deutlich wichtigere Argument gewesen als Kostensenkung.
Okay, danke.
Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Leider ist unsere Zeit abgelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass wir den einen oder anderen von Ihnen sowieso noch im Vier-Augen-Gespräch haben werden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an Valora und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, die Konferenz ist nun beendet. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme. Auf Wiederhören.